jetzt kommt meine Familie. Ich weiß, dass ich mich da eigentlich drüber freuen sollte. Ich will keinen sehen. Ich will allein sein. Das ist mir alles zu viel. Ich wünsche mir, dass sie nicht reinkommen, dass ich einfach in Ruhe gelassen werde oder dass ich einfach irgendwohin verschwinden kann, ohne irgendetwas mitzubekommen, ohne irgendjemanden zu sehen.
Hallo und willkommen zum Podcast Steh auf, Menschen. Wir erzählen Geschichten von Schicksalshelden und von Menschen, die Krisen meistern. Ich bin Corinna und heute tauche ich mit euch in das Leben von Heike Klümper-Hilgert ein, denn die 52-Jährige hatte mit einer Krankheit zu kämpfen, die eigentlich ihr ganzes Berufsleben bestimmte und die ihr am Ende auch schließlich alle Kräfte raubte, bis dann letztendlich zum totalen Zusammenbruch vor 8 Jahren, als das Burnout sie in die Knie zwang. Die Voraussetzungen dafür hat Heike schon sehr früh in ihrem Leben gelegt. Sie war vor dem Zusammenbruch Designerin. Hat sie sich denn eigentlich auch schon früh für Mode interessiert?
Ich habe mich schon immer dafür begeistert, mit Stoffen oder mit Wolle, sprich also mit Stricken, zuerst meine Puppen und meine Stofftiere zu beglücken, später dann meine kleinen Geschwister oder mich selbst. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, kreativ zu sein.
Früh steht für Heike fest, dass sie sich auch beruflich mit Mode beschäftigen will. Sie fängt nach dem Abitur eine Schneiderlehre an und arbeitet dann danach als Designerin. Schon hier macht sie viel zu wenig Pausen, weil ihr die Arbeit einfach so viel Spaß macht. Heike heiratet dann noch jung und wird mit 26 Jahren schwanger, doch sie ist nicht glücklich in ihrer Ehe.
Ich merke, dass wir uns nicht in die gleiche Richtung entwickeln. Ich merke, dass unsere Beziehung sich eher fast in eine geschwisterliche Beziehung ändert. Ich versuche die Dinge, die mir nicht gut gefallen oder die mir nicht gut tun, anzusprechen. Wir können uns nicht mehr verstehen, wir können uns letztendlich auch nicht mehr einigen. Und ich beschließe für mich, dass ich unter diesen Umständen nicht mehr in dieser Partnerschaft, in dieser Ehe weiterleben möchte.
Heike trennt sich noch vor der Geburt und nimmt dann ein Jahr, nachdem ihr Sohn auf die Welt gekommen ist, einen Job in El Salvador an. Sie ziehen nach Lateinamerika und Heike arbeitet von nun an 6 Tage in der Woche. Ihre Arbeitstage sind außerdem auch noch sehr lang. Hat sie denn da überhaupt noch Zeit für ihren Sohn?
Ich stehe auf, ich frühstücke gemeinsam mit meinem kleinen Sohn, dann fahre ich den ganz kurzen Arbeitsweg in die Modefirma, in der ich arbeite, verbringe dort den Vormittag. Bin zum Mittagessen wieder zu Hause. In meinem Haushalt lebt ein Hausmädchen, die bei uns wohnt, die auch auf Jonas aufpasst. Sie kocht, sie kümmert sich um den Haushalt, sodass ich tatsächlich die Zeit, die ich zu Hause bringe, in sogenannter Quality Time mit meinem Kind verbringen kann. Das ist sogar Zeit für mich, noch eine kleine Siesta zu machen, bevor ich dann wieder für die Nachmittagsschicht ins Büro fahre und bin dann so gegen 6, 6:30 bin ich wieder zu Hause und habe dann nochmal eine schöne Zeit mit meinem Sohn.
Doch oft haben sie auch keine Zeit füreinander. Heike bereist dienstlich die ganze Welt und währenddessen passt dann das Kindermädchen auf ihren Sohn auf. Nach 7 Jahren in El Salvador nimmt Heike noch einen Job in Mexico City an. Dort bleibt sie für 2 Jahre. Und danach ziehen sie und ihr Sohn wieder zurück nach Deutschland. Dort lernt Heike dann auch sehr schnell einen Mann kennen. Sie verlieben sich. Das Problem ist nur, dass es jetzt erstmal eine Fernbeziehung ist, denn er arbeitet in Liechtenstein, wohnt aber in München. Und um dann näher bei ihm sein zu können, zieht Heike nach München und findet auch da einen neuen Job.
Ich habe Mitarbeiterführung. Ich bin für Kollektionen verantwortlich, für die Produkte. Ich bin auch für die Produktentwicklung, meistens in Asien oder in Osteuropa mitverantwortlich. Ich habe ein Team, das sich diesen Dingen widmet, aber ich habe natürlich sozusagen die Führungsaufgabe.
Sie hat viel Verantwortung und macht wenig Pausen.
Ich bin sicherlich spätestens um 8 Uhr im Büro, arbeite ohne Pause, hier in dem Fall wirklich. Ich arbeite wirklich oftmals ohne Mittagspause durch. Ich bin sehr viel auf Dienstreisen im Ausland. Das sind dann meistens auch Reisen, die eine ganze Woche sind. Ich bin sehr, sehr viel in Meetings. Und die Dinge, die dann eben auf dem Schreibtisch liegen bleiben, bilde ich mir ein, dann abends noch nach Dienstschluss sozusagen zu Hause oder im Hotel aufarbeiten oder abarbeiten zu müssen, ja, weil Meetingszeit ist ja, zumindest war das so mein Eindruck, ist ja nicht unbedingt Arbeitszeit, da bekommst du ja deinen Schreibtisch oder deine To-Do-Liste nicht abgearbeitet, also versuche ich die irgendwie zusätzlich zu machen.
Aber warum denkt sie so? Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass sie im mittleren Management arbeitet, also von oben und von unten Druck hat? Heute sieht Heike das so.
Wenn man sagt, auch Sandwich-Position, weil du tatsächlich wirklich zwischen zwei wichtigen Ebenen, ich finde, Mitarbeiterführung ist eine sehr wichtige, ja, fast zerquetscht wirst, wenn du nicht aufpasst, ja, weil du bekommst von oben den Druck und willst den Druck aber auch als eine gute Führungskraft nicht einfach ungefiltert nach unten weitergeben. Das heißt also, ich habe mir eingebildet, dass ich auch mein Mitarbeiterteam in Anführungszeichen etwas schützen muss.
Doch nicht nur ihre Vorgesetzten machen Heike Druck.
Der Druck, den ich spüre, ist mit Sicherheit auch sehr viel selbst gemacht. Und dass ich keine Zeit mir nehme zum Mittagessen, ist auch nicht, dass keine Zeit da ist, sondern es ist meine Art und Weise, mit dem Druck, den ich empfinde, umzugehen. Einfach mehr zu arbeiten, versuchen wegzuarbeiten. Und es kommt dazu, wenn ich letztendlich eine Aufgabe habe, die mir Spaß macht, dass ich die Zeit um mich herum vergesse.
Auch für ihre Hobbys nimmt sie sich keine Zeit mehr. Woran liegt das?
Ganz ehrlich, die Zeit für Hobbys nehme ich mir nicht mehr. Die sind mir nicht wichtig genug. Ich habe das Gefühl, dass ich zwischen der Mutterrolle, sprich also Zeit mit meinem Kind zu verbringen, ist mir sehr, sehr wichtig. Meinen Aufgaben im Büro nachzukommen, ist mir sehr, sehr wichtig. Zeit mit Familie oder Freunden ist mir sehr wichtig, sodass eigentlich Dinge, die mir selbst gut tun, die mir selbst früher auch sehr viel Spaß gemacht haben, die bleiben einfach auf der Strecke. Ich sehe die Wichtigkeit auch dieser Thematik nicht.
Heike, fehlt etwas, was ihr Spaß macht. Ihr fehlt einfach ein Ausgleich zur Arbeit. Ihr Körper reagiert auch schon darauf und sendet ihr erste Signale.
Magen, Schleimhautentzündungen, Kopfschmerzen, Verspannungen, so diese ganz typischen Symptome, die du entwickelst, wenn du angespannt bist. Ja, wenn du dir vorstellst, du sitzt die ganze Zeit verkrampft da und das ist ja ein Ausdruck für Druck. Der Druck muss ja irgendwo hin. Ich hatte sehr oft wiederkehrende, starke, grippale Infekte. Das heißt also letztendlich auch, das Immunsystem war offensichtlich ziemlich beeinträchtigt. Ja, es waren jetzt nicht irgendwo so diese mega dramatischen Sachen. Wahrscheinlich genau deswegen hat sich das auch über so lange Zeit hingezogen, weil ich eben gesagt habe, dann ist es halt so. Ich meine, Erkältung kriegt man halt, Kopfschmerzen hat man halt.
Heike blendet die Symptome einfach aus, denn als Powerfrau nimmt sie alle Aufgaben und Herausforderungen an. Und ihre private Situation unterstützt sie quasi auch noch in ihrem Handeln, denn ihr Sohn geht auf eigenen Wunsch hin ins Internat, sie führt eine Fernbeziehung und kann sich so unter der Woche vollkommen der Arbeit widmen. Aber auch am Wochenende entspannt sie sich nicht, denn Samstag und Sonntag sind immer vollgepackt mit Aktivitäten. Ihr Körper sendet ihr noch mehr Warnsignale und deswegen geht Heike auch zu ihrer Hausärztin.
Sie sagt mir dann, sie sollten schon mal schauen, dass sie so ein kleines bisschen zurückdrehen. Sie haben viel Stress, oder? Sag ich, ich habe keinen Stress. Ich habe ein bisschen viel zu tun, aber ich habe keinen Stress. Also ich habe das nicht im Zusammenhang gesehen. Überhaupt nicht. Über ganz, ganz lange Zeit nicht.
Die Erkenntnis, dass sie vielleicht doch zu viel Stress hat, zu viel arbeitet einfach, kommt für Heike viel zu spät. Nämlich erst nach ihrem Zusammenbruch. An einem Freitag im April 2011, da ist Heike gerade 44 Jahre alt, sendet ihr Körper ihr das deutlichste Signal, dass sie sich einfach viel zu viel zumutet.
Ich möchte noch mein Strategiepapier zu Ende bringen. Ich habe Homeoffice, weil ich konzentriert an diesem Papier arbeiten möchte. Es ist Nachmittag, später Nachmittag. Ich bemerke, wie ich vor einem dunklen Bildschirm meines Laptops sitze am Wohnzimmertisch. Es muss also offensichtlich schon eine ganze Weile sitze ich so. Ich habe nichts mehr geschrieben. Ich habe meine Sachen nicht fertig machen können.
Heike schaut auf die Uhr. Es ist kurz vor Feierabend. Bald kommen ihre Familie, ihr Mann und ihr Sohn und die Kinder von ihrem Mann nach Hause fürs Wochenende. Heike wird panisch. Sie will nicht, dass sie gleich zur Tür hereinkommen. Sie will sie eigentlich überhaupt nicht mehr sehen. Doch schon hört sie das Auto in der Einfahrt.
Ich stehe mitten im Raum. Ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Ich stehe da und merke, dass ich in einer ganz, wie in einer Watteschicht, dringt das Ganze nur sehr, sehr zögerlich zu mir durch. Ich bin gar nicht in der Lage, meine Familie zu begrüßen. Mein Partner kommt auf mich zu, merkt, dass mit mir irgendetwas los ist, und ich fange einfach nur an, in Tränen auszubrechen und hemmungslos zu weinen.
Ihr Partner versucht sie zu beruhigen, aber er scheitert. Heike kann einfach nicht aufhören zu weinen.
Und ich habe einfach nur das Gefühl, ich löse mich auf. Die Energie fließt in Strömen aus meinen Händen raus. Ich bin nicht mehr da. Ich bekomme das alles gar nicht mehr richtig mit.
Heike schafft es irgendwie über das Wochenende. Ihr Partner nimmt ihr die ganze Arbeit ab, sodass sie sich einfach entspannen kann und runterkommen kann. Aber dann ist Sonntagabend und er spricht die Situation nochmal an.
Ich fange wieder an zu weinen, völlig grundlos. Das macht mich fertig. Ich bin so nicht. Er schaut mich nur an, nimmt mich in den Arm und sagt, und du gehst morgen zum Arzt. Ich sage, was soll ich beim Arzt? Der wird mir auch nicht helfen können. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Und er sagt, es ist ganz egal, was du denkst. Du gehst morgen zum Arzt. Irgendetwas ist los. Das ist unter Umständen etwas, was wir beide nicht regeln können.
Heike fühlt sich von ihm bevormundet.
Ich ärgere mich im ersten Moment. Und ganz tief drinnen merke ich, dass ich alleine mir nicht helfen kann. Und vielleicht ahne ich auch, dass ich das von keinem in meiner Familie oder in meinem engsten Kreis erwarten kann. Ich glaube, in dem Moment weiß ich, es ist eine Grenze erreicht, es ist ein Punkt erreicht, in dem ich Hilfe annehmen muss.
Heike geht zu ihrer Ärztin und schildert ihr ihre Symptome. Die Ärztin hat dann auch schon einen ersten Verdacht, stellt Heike aber nochmal ein paar Fragen, macht ein paar Tests. Und da stellt Heike auch zum ersten Mal fest, dass sie seit über einem Jahr nicht mehr richtig geschlafen hat. Die Tests bestätigen dann auch das, was die Ärztin gedacht hat. Es ist ein Burnout, eine Erschöpfungsdepression, gepaart mit einer massiven Schlafstörung. Eine Psychotherapeutin bestätigt dann nochmal das Ergebnis der Ärztin. Und Heike versteht die Welt danach einfach nicht mehr.
Das passt nicht zu mir. Ich schüttel den Kopf. Ich kann der Ärztin, der Diagnose, der Erklärung gar nicht weiter folgen. Das ist alles so weit weg von mir. Selbstverständlich habe ich diesen Begriff gehört. Selbstverständlich habe ich von solchen Diagnosen und solchen Fällen gehört. Aber ich habe nie im Leben damit gerechnet, dass ich zu dieser Personengruppe gehöre. Ich, diejenige, die immer alles managen konnte, die immer alles geschafft hat. Ich habe mich in dieser Diagnose nicht gesehen. Und es fällt mir extrem schwer, das zu akzeptieren.
Hat denn keiner was gemerkt?
Ich glaube nicht, dass jemand etwas gemerkt hat. Ich denke, dass das ein sehr schleichender Prozess auch ist. Wenn Dinge sich ganz langsam verändern, ist es ja unheimlich schwierig für Menschen, die sich nahe sind, so etwas zu merken. Was ich immer wieder gehört habe von sehr guten Freunden, auch von meiner Familie, natürlich von meinem Partner, hey, schau mal, dass du einen Gang zurückschaltest. Du müsstest auch mal einfach, mach mal einfach nichts.
Ausruhen muss Heike sich jetzt dringend. Ihre Ärztin schreibt sie erstmal krank. Denn der Heilungsprozess ist lang. Sie muss endlich mal wieder richtig schlafen können und lernen zu entspannen. Eine Therapie bekommt Heike allerdings nicht verschrieben. Allerdings empfiehlt ihr die Ärztin, weiterhin zur Psychologin zu gehen. Doch Heike möchte sich lieber in einer Klinik behandeln lassen, denn das hält sie für die beste Lösung. Aber die Wartezeiten für einen Klinikplatz sind lang.
meine Panik wächst, weil ich sage, was nützt mir eine Therapie oder ein Platz in 5, 6, 7, 8 Wochen? Ich brauche jetzt Hilfe. Ich bin jetzt verzweifelt. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter.
Bei der Recherche zu den verschiedenen Kliniken fällt Heike eines auf. Die Programme ähneln sich alle. Es gibt ein Coaching-Programm, ein Entspannungsprogramm und die Psychotherapie. Und da Heike eben nicht so lange auf einen Klinikplatz warten will, beschließt sie sich einfach, ihr Expertenteam selbst zusammenzustellen. Sie hat eben schon die Psychotherapeutin, sucht sich einen Mental Coach und geht zur Entspannung, zum Yoga. Aber obwohl sie diese 3 Therapieformen in Angriff nimmt, sieht sie keine Fortschritte. Woran liegt das?
Ich werde sozusagen von Woche zu Woche krankgeschrieben. In mir bewirkt das offensichtlich, das merke ich erst seit einer ganzen Weile, dass ich mich selbst unendlich unter Druck setze, weil ich das Gefühl habe, jeden Sonntagabend, sage ich mal, wieder in der Lage zu sein, am nächsten Morgen früh, sprich montags, im Büro zu sein und wieder voll einsatzfähig zu sein. Und ich sehe diese Fortschritte nicht. Ich kann mich aber auch nicht darauf einlassen, mich komplett fallen zu lassen, weil ich ja das Gefühl habe, oh Gott, spätestens in 7 Tagen muss ich eigentlich wieder am Schreibtisch sitzen und muss wieder voll funktionieren.
Sie spricht die Situation bei ihrem Coach an und endlich wird sie für längere Zeit krankgeschrieben.
Für mich war das der Punkt, an dem ich sagen konnte, okay, jetzt lasse ich mich fallen. Ab da, als dieser Druck raus war, ich muss am nächsten Montag wieder funktionsfähig sein, da kann ich aus heutiger Sicht sagen, fängt für mich der Genesungsprozess an.
Während ihres Heilungsprozesses zieht sich Heike komplett zurück und heute bezeichnet sie es als ihr größtes Glück, dass damals ihr Sohn auf einem mehrwöchigen Schüleraustausch war und ihr Mann sehr oft auf Geschäftsreise unterwegs war, denn so konnte sie sich ganz auf sich konzentrieren und konnte sich auch endlich mal erlauben, schwach zu sein, was sie vor ihrer Familie nie getan hätte. In der Therapie findet Heike dann auch heraus, welche Faktoren das Burnout bei ihr begünstigt haben. Sie war zum einen unzufrieden im Job und sah auch keine Aufstiegschancen mehr, doch auch ihre Persönlichkeitsmerkmale haben eine Rolle gespielt. Welche waren das denn bei ihr?
Es ist mit Sicherheit auch die Leidenschaft, die ich für Dinge empfinde, die ich tue, weil mich das einfach alles mögliche andere und nicht zuletzt Pausen vergessen lässt. Es war sicherlich auch die Situation, alleinerziehende Mutter über viele Jahre gewesen zu sein und in meiner aktuellen Situation in der Patchwork-Familie, Fernbeziehung und Working Mom, dass ich mich einfach für alles alleine verantwortlich fühle. Und ich sage das bewusst. Ich fühle mich, weil das hat niemand zu mir gesagt, du hast allein die Verantwortung. Ich fühle mich alleine verantwortlich.
Nach einiger Zeit in Behandlung wollen dann natürlich auch Heikes Freunde wissen, wie es ihr denn geht, doch ihre Fürsorge nervt Heike.
Ich kann diese Frage nicht mehr hören. Sie nervt mich, weil sie mich unter Druck setzt. Ich merke, wie viele Sachen mich irgendwie unter Druck setzen. Dieses Wort Druck, das löst in mir schon Beklemmungen aus. Selbstverständlich weiß ich, dass alle es nur gut mit mir meinen, dass sie hoffen, dass es mir schnell wieder gut geht. Aber dadurch, dass ich selbst nur eine schleppende Verbesserung, eine sehr langsame Verbesserung feststelle, machen mir eigentlich die Fragen von den Freunden und von der Familie, machen mir das alles nur noch bewusster, dass es so langsam geht. Und es macht mich noch ungeduldiger.
Nach und nach zeigen sich bei Heike dann endlich erste Fortschritte. Sie nennt das ihre Aha-Erlebnisse und eins davon hatte sie im Coaching.
Da ging es darum, wie ich mich irgendwo ändern kann. Selbstverständlich habe ich zu dem Zeitpunkt auch immer noch die Schuld und die Fehler bei anderen gesucht. So habe ich zum Beispiel dem Coach vehement klar zu machen versucht, dass es unmöglich ist, dass mir mein Umfeld die Selbstbestätigung verweigert. Also ich erwarte Selbstbestätigung von meiner Familie, von meinem Arbeitsumfeld und ich bekomme sie nicht. Und als ich die ganze Zeit eben das versuche klarzumachen, halte ich plötzlich inne und sage, was rede ich denn eigentlich für einen Schmarrn? Ich erwarte Selbstbestätigung von anderen Menschen.
Ihr selbst zusammengestelltes Expertenteam ist für Heike die perfekte Lösung. Ins Coaching geht sie für ein ganzes Jahr, die Therapie macht sie für 8 Monate und Yoga macht sie auch heute noch. Ihr Burnout hat ihr sogar den Anstoß für ein neues Leben gegeben, Denn während sie sich zu Hause ausgeruht hat und komplett von der Arbeit abgeschaltet hatte, hat Heike eine neue Leidenschaft für sich entdeckt.
Ich bin ja ein Mensch, der nicht so sehr gut alle Fünfe gerade sein lassen kann, der immer etwas tun muss, tun möchte. Ich bin auch ein sehr kreativer Mensch und ich schreibe sehr gerne. Und mit einem Mal sage ich, boah, ich möchte ein Buch schreiben. Ich möchte schreiben. Ich möchte das alles, was mir widerfahren ist, das möchte ich wirklich in schwarz auf weiß sehen.
Also beginnt Heike noch während ihrer Krankschreibung ein Fernstudium im Bereich Creative Writing, denn ihre Bücher sollen natürlich perfekt und fehlerlos sein. So ist sie einfach. Aber fällt sie da nicht wieder in alte Verhaltensmuster zurück und sollte sie sich nicht eigentlich entspannen? Was sagt denn da ihre Therapeutin dazu? Heike erinnert sich an ihre Worte.
Solange es dir gut tut, du musst für dich wissen oder feststellen, wann etwas kippt. Aber solange es dir gut tut, mach's. Setz dich nur nicht selbst unter Druck.
Doch irgendwann rückt dann der Tag immer näher, an dem Heike zurück in ihren alten Job muss. Wie hat sie sich denn damals gefühlt?
Die Vorstellung, wieder zurück in meine, in Anführungszeichen, alte Firma und in meinen alten Job, löst beinahe Panik in mir aus. Ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Ich habe große Angst davor, dass ich sozusagen wieder in den alten Rhythmus verfalle, in meine alten Muster verfalle.
Heike spricht mit ihren Vorgesetzten und mit der Personalabteilung und alle erklären sich dazu bereit, einen alternativen Job für sie im Unternehmen zu finden. Hat das dann auch geklappt?
Das ist natürlich nicht ganz so einfach, denn das Unternehmen hat nicht unbedingt auf eine zurückkehrende Heike Klümper-Hilgert gewartet und hat jetzt irgendwie 3,5 Stellen zur Auswahl, in der ich einfach nur sagen kann, okay, die nehme ich. Und schlussendlich gehe ich auch auf meine alte Position wieder zurück. Ich nehme das Angebot eines sanften Einstiegs, sprich also irgendwie stundenweise oder so, nehme ich nicht an. Ich befürchte zu sehr, dass ich sonst wieder in diesen alten Rhythmus verfalle, dass die Dinge, die ich sozusagen im Büro nicht erledigt bekomme, in meiner Vorstellung ist, wenn ich nur 4 Stunden hingehe, dann sind ja trotzdem für 8 Stunden To-Dos da, dass ich die dann letztendlich wieder mit nach Hause nehme.
Ein Projekt gestaltet Heike noch mit, aber sie merkt, dass sie in ihrem alten Job einfach nicht mehr glücklich ist. Sie kündigt dann im Sommer 2011 und zieht zu ihrem Freund nach Liechtenstein, denn dort arbeitet er inzwischen nicht mehr nur, sondern wohnt da auch. Und geprägt von ihrer eigenen Erkrankung, aber auch durch ihre Erfahrungen mit dem Thema Burnout in ihrem Freundes- und Kollegenkreis, beschließt Heike, dass sie sich als Coach ausbilden lassen will, denn sie möchte anderen Menschen helfen, eben nicht in ihre Situation zu kommen. Und mit dem Ende ihrer Burnout-Krise fängt für Heike nicht nur beruflich ein neues Leben an, sondern auch privat. Denn sie und ihr Freund heiraten in New York. Und heute ist Heike glücklich mit ihrem neuen Leben und vor allem auch mit ihrem Beruf als Mentorin für Frauen.
Ich unterstütze sie dabei, dass sie regelmäßig Pausen machen, dass sie in ihrer Energie bleiben, um möglichst erfolgreich in ihrem Leben zu sein. Und erfolgreich sehe ich nicht nur beruflich, sondern erfolgreich heißt für mich auch wirklich, dass du alle Dinge, die du in deinem Leben gerne verwirklichen möchtest, dass du die Energie hast und die Kraft hast, das auch zu realisieren. Und das geht nur, wenn wir mit unseren Kräften haushalten.
Aber hat Heike aus ihrer Vergangenheit gelernt? Macht sie nun mehr Pausen?
Nein, natürlich nicht. Ich mache es aber immer öfter. Mir gelingt es Gott sei Dank immer öfter. Ich habe inzwischen auch einen kleinen Pausenwächter. Wir haben seit einigen Jahren einen Hund, der, wenn ich zu lange und zu intensiv an einer Sache arbeite und ihn nicht beachte, der immer ganz regelmäßig kommt und mich anstupst und sagt, hey, komm, es ist Zeit für einen schönen Walk. Was ich gelernt habe, ist, frühzeitig darauf zu achten, auf den Körper zu hören, wann es wirklich Zeit ist für eine Pause. Und da bin ich wirklich besser geworden.
Heike sucht sich heute aktiv Dinge, die sie zum Pausenmachen zwingen, wie zum Beispiel Yoga oder Pilates, denn sie hat erkannt, wie wichtig solche Dinge sind. Deshalb schreibt sie auch ein Buch über ihre eigenen Erfahrungen und vor allem anderen Betroffenen zu helfen. Sie nennt das Powerpausen für Powerfrauen und möchte eben den Frauen damit zeigen, dass es okay ist, auch mal einen Gang herunterzuschalten. In ihrem Mentoring und im Coaching für Frauen möchte Heike vor allem ein was herüberbringen.
Der allerwichtigste Trick ist tatsächlich, sich vorzunehmen, ganz regelmäßig kurze Pausen zu machen. Wenn du eine Bürotätigkeit hast, du kannst ja letztendlich deine Termine, die du hast, sei es irgendwie Meetings oder Besprechungen oder du musst irgendwo hin, schau, dass du letztendlich immer 5 bis 10 Minuten dazwischen hast für dich. Und wenn es in der Zeit wirklich einfach nur ist, dass du dir einen Kaffee holst, dass du dir eine Tasse Tee machst, dass du die ganz für dich bewusst trinkst. In der Zeit bitte keine E-Mails lesen. In der Zeit bitte nicht irgendwelche WhatsApps am Smartphone nachschauen oder schreiben, sondern wirklich bei dir sein. Am besten.
Heute blickt Heike positiv auf ihre Burnout-Erkrankung zurück.
Ich bin heute beinahe dankbar für diese Erfahrung, weil es hat mir meine Grenzen gezeigt. Es hat mir aber auch gezeigt, wo ich offensichtlich ein paar Mal Abzweigungen auf meinem Lebensweg genommen habe, die vielleicht nicht ganz so richtig waren. Und es hat mir noch zu einem guten Zeitpunkt aufgezeigt, hallo, du bist ein bisschen auf dem falschen Weg unterwegs, sodass ich die Möglichkeit hatte, Dinge zu korrigieren, sodass ich die zweite Hälfte meines Lebens idealerweise nicht mit den gleichen Fehlern verbringe und dass ich ja hoffentlich die Dinge nachhaltig ändern konnte, die mich in die Situation gebracht haben und mich in Zukunft vor solchen Situationen bewahrt.
Und auch Krisen steht sie heute ganz anders gegenüber.
Wenn du die Krise annimmst, wenn du die Aufgabe, die dir darin gestellt wird, annimmst und sie meisterst, wächst du an diesen Krisen.
Diese Einstellung gibt Heike heute Kraft. Und euch hoffentlich auch. Bis bald, Stehaufmenschen.